Hallo liebe Geschwister, ich grüße euch im leeren Gemeinderaum, immer noch. Ich hoffe, dass es allen noch gut geht in dieser ungewöhnlichen Situation. Ich stehe hier vorne in diesem leeren Raum, vielleicht um mich ein bisschen daran zu erinnern, dass es nicht so bleibt und dass diese Situation nicht von Dauer ist und dass ich mich auch darauf freue, wenn wir uns wieder hier treffen können. Gleichzeitig will ich doch betonen, dass Gemeinde mehr ist, als was hier sonntags abläuft, natürlich. Gemeinde ist, wo Menschen, die an Jesus Christus glauben, miteinander und füreinander da sind, miteinander und füreinander beten, wo Geschwister sich Mut machen gegenseitig durch Anrufe oder Text oder was auch immer. Ich hoffe, dass ihr die Zeit nutzt, um Gott näher zu kommen. Das ist wirklich für manche vielleicht eine Gelegenheit, euch intensiv mit Gott zu beschäftigen, ihm näher zu kommen. Aber ich hoffe, dass ihr auch die Zeit benutzt, um die Kontakte mit Geschwistern zu pflegen, die man sonst vielleicht hier sonntags machen würde. Gerade jetzt brauchen wir das alle eigentlich. Und mein Gebet in dieser Zeit ist immer wieder natürlich auch, dass der Herr für jeden von uns Türen öffnet, um die frohe Botschaft der Hoffnung weiterzugeben, die er uns in Jesus Christus selbst gegeben hat. Und zwar dort, wo wir sind, ob in der Familie oder in der Nachbarschaft. Am Donnerstag hatte die Kanzlerin eine Rede gehalten, eine sogenannte Regierungserklärung. Sie betonte, dass wir mitten in den Auflockerungen, die überall geschehen, doch aufpassen müssen, nicht nachlässig werden sollen. Und dass wir Ausdauer haben sollen und nicht also wirklich ausharren. Und das erinnerte mich so ein bisschen an meine Predigt von letzter Woche. Da hatte Jesus in Markus 13 seinen Jüngern dazu aufgefordert, nicht nachlässig zu werden, aufzupassen. Oder mit den Worten, die direkt aus der Bibel kommen, wachsam zu sein. Wir haben letzte Woche die erste Hälfte von diesem Kapitel 13 gelesen in Markus. Nun ist die zweite Hälfte dran. Die erste Hälfte endete mit sehr strengen Worten von Jesus, dass die Zerstörung Jerusalems beschlossen ist und sicherlich kommt. Und dass es auch mehrere Zeichen gibt, die ihnen helfen sollten, diese Katastrophe vorherzusehen und zu meiden, indem sie einfach weggehen, flüchten. Und diese Warnung endete mit den Worten von Jesus: Pass auf, seht euch vor, seid auf der Hut. Aber seine Rede endete nicht da, auch wenn wir da mal kurz letzte Woche Schluss gemacht haben. Es ging weiter. Und weil es auch eine Einheit ist, will ich die letzten Verse von letzter Woche nochmal aufgreifen, um ein bisschen den Zusammenhang zu sehen, damit wir diese Verse für heute besser verstehen. In den Versen 21 bis 23 sagte Jesus Folgendes: Wenn dann jemand zu euch sagt, seht, hier ist der Messias, oder seht, er ist dort, so glaubt es nicht. Denn mancher falsche Messias und mancher falsche Prophet wird auftreten und Zeichen und Wunder verbringen, um, wenn möglich, die Auserwählten irre zu führen. Seht ihr euch darum vor, ich habe euch alles vorausgesagt. Wie ich letzte Woche schon sagte, gab es damals eine Gruppe von besonders eifrigen Juden. Die nannte man damals die Partei der Zeloten. Im Laufe der Jahre, praktisch während Jesu Lebzeiten und danach, sah sie sich mehr und mehr als die Gruppe, die Gott vorgesehen hatte, um die Römer zu beseitigen, zu besiegen. Bloß wie konnten sie es schaffen, so viele Leute auf ihre Seite zu bringen? Das war ihre Frage, das war die Frage der Historiker nachher. Sie haben die Antwort darin gesehen, dass wenn sie sich auf Gott berufen könnten in einer besonderen Weise, also im Grunde genommen, dass es Leute in ihrer Mitte gab, die direkt von Gott Berufene waren, dann würden die Leute hören. Wie ich letzte Woche auch sagte, gab es einen Juden namens Flavius Josephus, der ein Geschichtsbuch über diese Zeit, über die Juden zu dieser Zeit vor und nach Jesu Lebzeiten geschrieben hatte. In diesem Buch erzählt er davon, was in der Zeit direkt vor der Zerstörung Jerusalems alles passiert war. Er schrieb, dass es auch immer wieder Menschen gab, die aufgetreten waren, die sich als einen Messias ausgaben. Und die auch die praktisch die Sichtweise der Zeloten bestätigten und dann sagten, Gott hat diesen ausgewählt. Und ihr Ziel war natürlich, möglichst viel auf die Seite der Zeloten zu bringen. Auch wenn sie konnten, die Juden Christen, dass sie Unterstützer dieser Zeloten werden können. Jesus warnte in diesen Versen ausdrücklich vor solchen Leuten. Und das war in seiner Rede, was wir gerade gelesen haben, schon die zweite Warnung. In Vers 6 hat er es am Anfang auch gesagt. Jesus fügte dann anschließend folgende Worte hinzu, die praktisch einen Kontrast bilden sollten von diesen falschen Messias-Leuten und den echten, die erste Wiederkunft von dem Menschensohn, dem Messias, dem wahren Messias, deutlich zu machen. So steht ab Vers 24, doch dann, nach jener Zeit der Not, wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann wird man den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit in den Wolken kommen sehen. Er wird die Engel aussenden und seine Auserwählten aus allen Himmelsrichtungen zusammenbringen. Vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Dieser Abschnitt, den ich gerade gelesen habe, beginnt mit einem sehr starken Wort im Griechischen. Das heißt Allah. Und das ist nicht der Gott der Muslime, sondern das ist ein Wort aus dem Griechischen, die praktisch zwei Dinge hinstellt und als Kontrast darstellen soll. Mit diesem Wort wird deutlich gemacht, dass nicht ein Vergleich gemacht wird, sondern ein Kontrast, ein Unterschied deutlich gemacht wird. Wir haben hier gelesen in dieser Übersetzung, doch dann, andere Übersetzungen sagen, aber, was Jesus meines Erachtens mit diesem Wort am Anfang sagen will, ist, diese Leute, die sich Messias nennen, werden auftauchen. Sie werden kommen. Irgendwo, irgendwann, genau hat er nicht gesagt, wann, wo, aber er fordert sie auf, hört nicht auf sie, denn wenn der Menschensohn wirklich wiederkommt, dann wird es erstens nach dem Fall von Jerusalem sein, keinesfalls davor, das sagt er gleich am Anfang. Zweitens wird es überhaupt keine Frage geben, ob es echt ist oder nicht. Und hier benutzt Jesus dann gleich am Anfang eine Form der Rede, die für uns vielleicht fremd ist, aber bei damals eher bekannt war, weil es bei den Propheten immer wieder vorkam. Man nennt es eine apokalyptische Rede. So eine Rede beschreibt, wie Dinge im Himmel geschehen, die einen, die so überwältigend und einmalig sind, dass man denken müsste, die Erde ist gleich, ist alles mit der Erde gleich vorbei. Aber das ist nur symbolisch gemeint. Es ist eigentlich, meinte damit nur etwas wirklich Lebensveränderndes passiert. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Denn im Alten Testament, ich habe mindestens 6 Stellen gefunden, wo sowas Ähnliches, diese himmlische Erscheinungen beschrieben werden, aber sie werden nicht zusammengebracht mit dem Ende der Welt. Ein Beispiel, Jesaja 13,10, da steht, die Sterne des Himmels und seine Sternbilder werden nicht mehr glänzen. Die Sonne wird sich bei ihrem Aufgang verfinstern und der Mond sein Licht nicht leuchten lassen. Hier werden gewaltige Erscheinungen am Himmel vorhergesagt. Beziehungsweise eigentlich vollkommene Dunkelheit. Aber hier geht es in dem Zusammenhang nicht um das Ende der Welt, sondern um Gottes Gericht über Babylon, das eigentlich noch weit in der Zukunft lag, was man die Lebzeiten von Jesaja betrachtet, denn Jesaja lebte noch, bevor Babylon Jerusalem erobert hatte. Noch interessanter ist die Stelle aus Joel. In Joel 2, Kapitel 2, die Verse 30 und 31 lesen wir: Ich werde Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde. Blut und Feuer und qualmender Rauch, die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Wenn man das liest, Tag des Herrn, da würde man denken, okay, das ist jetzt die Ende der Welt, da kommt der Tag, wo der Herr wiederkommt. Aber die Sache ist eben, dass Petrus diese Stelle, gerade diese Stelle in Apostelgeschichte 2 zitiert und er bezieht es auf die Ereignisse am Pfingsten, wo der Heilige Geist auf die Leute kam und alle prophezeit haben. Und er sagt, direkt hier, heute, finden diese Worte ihre Erfüllung aus Joel. Wie sollen wir das verstehen dann? Ich denke, was diese Stellen alle gemeinsam haben, ist, dass sie von Ereignissen reden, die von entscheidender Bedeutung, was das Leben auf der Erde völlig verändern oder prägen wird. Und mindestens in einem Teil der Erde, wo sie eintreten sollen. Ob es in Jerusalem und Israel sein soll oder in Babylon. In der einen Stelle in Jesaja ist es ein Gericht auf ein Weltreich. In der anderen geht es um die Ausgießung des Heiligen Geistes, was ein Wendepunkt in der Geschichte war, in Gottes Geschichte über sein Reich, wo seine Gemeinde gegründet wurde und sich ausbreitete. So sind auch diese Worte hier zu verstehen, nicht unbedingt, dass es wirklich so geschehen wird, dass mit Sonne und Sterne und all das, sondern das ist einfach ein sehr einscheidendes, schneidendes Erlebnis für alle wird. Und was dann kommt, ist eigentlich, das steht nicht im Mittelpunkt, sondern das zu sagen, das ist wirklich ein einschneidendes Erlebnis und das, was kommt, ist das Entscheidende. Das, was kommt, ist, dass der Menschensohn wieder erscheint. Und zwar so eindeutig, dass alle es begreifen werden. Es wird keine Fragen geben, ob es wirklich Jesus Christus ist, der echte Messias ist. Er wird mit Macht und Herrlichkeit kommen. Und dieses Bild von dem Menschensohn auf den Wolken, das kommt direkt aus dem Buch Daniel. Aber das Interessante ist, dass Daniel in seiner Vision etwas sah, was anders war. In Vers 13 von Kapitel 7 von Daniel steht, dann sah ich in meinen nächtlichen Visionen jemanden, der kam mit den Wolken des Himmels und sah aus wie eines Menschensohn. Da gibt es aber einen Unterschied. In Daniel kam der Menschensohn, um Macht von Gott zu erhalten. Hier wird er in dieser Macht erscheinen. In Macht und Herrlichkeit steht das da. Als er auf die Erde kam, als er Mensch geworden war, zeigte er wenig von dieser Macht und Herrlichkeit. Mindestens nicht so, dass die Menschen, die damals lebten, da das wirklich begriffen haben, denn es gab auch viel Widerstand und er musste Leiden und Tod auf sich nehmen. Aber wenn er wiederkommt, dann wird dieser scheinbare Widerspruch verschwinden. Denn er wird kommen und er wird Engel Befehl geben, aussenden, um sein Volk wieder einzusammeln. Alle, die zu ihm gehören, von überall, überall. Und da muss man natürlich sagen, heute, wir wollen natürlich alle dabei sein. Denn diese Worte sind für alle zu jeder Zeit, nicht nur die Jungen damals. Halte hier fest, es ist gewiss, dass er kommt. Und es kommt nach der Zerstörung Jerusalems. Und es ist gewiss, wenn er kommt, wird keiner Zweifel daran haben, dass er es ist. Alle werden das wissen. Nachdem Jesus durch diesen Kontrast klargestellt hat, sodass es bei seiner Wiederkunft keinen Zweifel geben soll und keinen Zweifel geben soll, wer der echte Messias sein soll, dann gibt er zwei kurze Bilder, die deutlich machen sollen, dass man zur Wachsamkeit aufgefordert wird. Zuerst, das erste Bild ist meiner Meinung nach über die Zerstörung von Jerusalem. Er benutzt das als Beispiel in dem Feigenbaum. Da sagt er ab Vers 28 in Markus 13, denkt zum Vergleich einmal an den Feigenbaum. Wenn der Saft in die Zweige steigt und die Blätter sprießen, wisst ihr, dass es bald Sommer ist. Genauso ist es, wenn ihr seht, dass diese Dinge geschehen. Dann wisst ihr, dass das Kommen des Menschen so nah bevorsteht. Ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Es gab Bäume und Pflanzen in der Gegend, die Frühblüher waren, genauso wie hier. Manche Pflanzen sieht man, die tauchen auf und man weiß, also eigentlich ist der Winter noch nicht vorbei. Zum Beispiel wie die Narzissen oder andere Frühblüher hier, gab es auch solche Pflanzen dort. Aber wenn der Feigenbaum angefangen hat, Triebe auszutreiben und zu sprießen und blühen, dann wusste man, da kommt der Sommer. Damals hatte man ja auch keinen Wetterbericht oder Wetterseiten im Internet oder was auch immer. Und Jesus sagt hier seinen Jungen, so gewiss, dass Sommer vor der Tür steht, wenn ihr die Blätter des Feigenbaums seht. So gewiss ist es auch, wenn diese Zeichen kommen, die er da in der ersten Hälfte von seiner Predigt geschildert hatte. Dann wisst ihr, sagt er, dass das kommt, dass Jerusalem, das Gericht über Jerusalem kommt. Das Gericht des Menschensohns über die Stadt, die ihn abgelehnt hat und getötet hat. Und es ist eigentlich, er meint Jerusalem, meine ich, wenn man in Vers 30 selbst sagt, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles geschehen ist. Damals, soweit ich feststellen konnte, wenn man von einer Generation redete, dann hatte man im Kopf, etwa 40 Jahre ist eine Generation. Und so war es eigentlich auch mit der Zerstörung Jerusalems. Etwa 40 Jahre später, nachdem er diese Worte gesagt hatte, erfüllte sich diese Prophezeiung. Jerusalem und der Tempel wurden komplett zerstört. Gericht wurde vollzogen. Und wie ich schon letzte Woche sagte, die Judenchristen hörten auf diese Worte von Jesus, diese Warnungen. Denn als die römische Armee auftauchte und die Belagerung begann, waren so gut wie alle Jünger Jesu nicht mehr dort. Die Geschichte bezeugt also, dass die Prophezeiung von Jesus stimmte. Und das bekräftigt er nochmal selbst in eine ganz schön starke Behauptung, indem er sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Lass diese Worte erstmal einsinken. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Was Jesus hier behauptet, ist, kann man nur sagen, einmalig. Seine Worte, nicht nur die Worte von dieser Prophezeiung, seine Worte sind wahr und werden immer wahr sein, auch heute. Sie werden ihre Gültigkeit nicht verlieren. Sie gelten heute genauso wie damals, sind genauso wichtig für heute wie damals. Und darauf kann jeder heute auch sein Leben bauen. Darauf kannst du, kann ich, unser Leben bauen. Seine Worte. Ewig gültig. Nun benutzt Jesus noch eine Schilderung zum Schluss, das so ein bisschen das Thema wechselt, aber nicht ganz. Er gibt noch eine Warnung, aber es trifft nicht auf Jerusalem, die Zerstörung von Jerusalem meiner Meinung nach, sondern das geht um seine eigene Wiederkunft. Das lesen wir ab Vers 32. Doch wann jener Tag und jene Stunde sein werden, da weiß niemand. Auch nicht die Engel im Himmel. Nicht einmal der Sohn, nur der Vater weiß es. Seid euch also vor und seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie bei einem Mann, der verreist, bevor er sein Haus verlässt. Überträgt er seinen Dienern die Verantwortung und teilt jedem seine Aufgabe zu. Dem Türhüter befiehlt er, wachsam zu sein. Darum seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Ob am Abend oder um Mitternacht oder beim ersten Hahnenschrei oder früher Morgen. Seid wachsam, damit er euch, wenn er unvermutet kommt, nicht schlafend antrifft. Ich sage es euch und sage es allen. Seid wachsam. Hier am Ende wieder diese Worte, die wir mehrmals in seiner Predigt hören, wo er immer wieder sagt, seid wachsam, seid bereit. Er spricht hier gleich am Anfang von jedem Tag, was meiner Meinung nach sich auf die Worte bezieht, die er ab Vers 24 geredet hatte, von seiner eigenen Wiederkunft. Und hier benutzt er Jesus eine Geschichte, was damals wirklich sehr oft vorkam. Wenn jemand ein Geschäft oder Arbeit hat in einem anderen Land, dann wusste er meist nicht, wie lange es dauern könnte. Man wusste nicht, wie lange die Reise dauert. Viel mehr Unwägbarkeiten als hier heutzutage. Und so musste er Verantwortung delegieren auf seine Knechte. Der Türhüter, das war der Knecht, der die Schlüssel hatte. Das heißt, er trug die Verantwortung für das Gesamte. Er wusste, wie alles laufen sollte. Er wusste, wer welche Aufgabe hatte. Und seine Aufgabe war es vor allem dafür zu sorgen, dass alles so lief, wie wenn der Herr zu Hause war, bis er wiederkommt. Es gab natürlich auch Geschichten damals, die Leute wussten, wovon berichten, wie Knechte das ausgenutzt haben, sich austobten oder faulenzten. Meistens, weil sie glaubten, der kommt nie. Und Jesus benutzt diese bekannten Geschichten, um eine wichtige Wahrheit auszusprechen. In seinen Vorhersagen in Jerusalem gab es etwas Bestimmtes, was als letzte Warnung galt, wo die Leute wussten, okay, jetzt geht's los. Die Zerstörung vom Tempel ist dran. Das nannte er in Vers 14, das Scheusal der Verwüstung oder sowas Ähnliches. Was das auch war, seine Jünger werden das erkennen. Sie wussten, was es bedeutet. Und die wussten, jetzt ist es dran. Im Gegensatz dazu ist Jesus wie dieser Herde weggeht. Und er sagt nicht genau, wann er wiederkommt. Das Einzige, was er sagt, ist interessanterweise, dass dieser Herr in dieser Geschichte eher in der Nacht kommen könnte. Das heißt dann, wenn Reisende eigentlich nicht erwartet werden. Mit anderen Worten, es könnte gut eine Überraschung sein. Es gibt vielleicht manche Vorzeichen, dass er kommen könnte. Es gibt Kriege, Seuchen, Katastrophen, Naturkatastrophen. Die sind nie so genau zu bestimmen, wie das, was Jesus da sagte. Ich kann nicht zählen in der Geschichte, soweit ich weiß, wie oft Menschen aufgestanden sind und gesagt haben, das sind die Zeichen, dass Jesus bald wiederkommt. Über die Jahrhunderte. Das letzte Mal war es nach dem Zweiten Weltkrieg. Oder auch sogar um das Jahr 2000. Manche wollen bestimmen oder sagen, dass er musste eigentlich jetzt bald kommen. Und wir sollten das nicht vernachlässigen. Aber wichtig ist hier die Worte von Jesus, dass er zu einer Zeit kommt, wenn wir es nicht erwarten. Und wir haben die Aufgabe, einfach immer bereit zu sein. Zweimal sagt er zu seinen Jüngern, damals und heute, in diesen letzten Versen, in dieser Geschichte, seid wachsam, seid bereit, denn Jesus wird in Macht und Herrlichkeit kommen und wir werden es alle sehen. Und wenn er sein Volk sammelt, wenn er sein Volk einsammelt, dann wollen wir alle dabei sein, dann will ich dabei sein, dann wollen wir, dass möglichst viele dabei sind. Und wir wissen nicht, wann. Wir wissen nur, dass er wiederkommt. Und da wollen wir die Worte von Jesus folgen und sagen, seid immer bereit.